Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Es ist tatsächlich wie ein Heimspiel, weil wir uns schon so lange kennen. Ich habe was mitgebracht, das erkläre ich gleich mal am Anfang. Einmal habe ich ein Langzeitfett mitgebracht für extrem lange Schmierfähigkeit und höchste Lagerdrücke. Und dann habe ich einen Kraftstoff mitgebracht mit 2% Öl. Genau. Und diese beiden Sachen stehen für Unterschiedliches heute Morgen. Dieser besondere Kraftstoff, der auch besonders teuer ist, benutze ich für meine Kettensäge. Und der Vorteil bei diesem Kraftstoff ist, dass im Motor keine Ablagerungen bleiben. Das heißt, wenn man die Kettensäge nur ab und zu benutzt, ist es gut, das zu benutzen. Wenn man sie regelmäßig benutzt, kann man sich selber Benzin und Öl zusammen mischen. Und dann macht das auch nicht so viel aus, aber dieser Kraftstoff, der reinigt den Motor und selbst nach Jahren bleibt der Motor gut, rein, sauber und hat weniger Verschleiß. Und dieser Kraftstoff steht für das Blut von Jesus heute Morgen. Das Blut von Jesus reinigt unsere Herzen. Es reinigt uns von allem. Und wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben, hätte er nicht für uns geblutet, hätten wir keine Möglichkeit, rein und gerecht vor Gott dazustehen, vor Gott dem Vater. Und deswegen steht das heute für das Blut von Jesus. Und dieses Langzeitfett steht heute Morgen für Vergebung. Es gibt so viele Sachen, die uns ärgern, die uns aufregen, wo wir Menschen richten, wo wir Menschen verurteilen und wo unser Herz anfängt, hart zu werden. Wo es nicht mehr schmiert. Wo Groll in unserem Herzen ist, wo unvergebene Sachen sind. Wo wir Menschen auch nach Jahren und nach Jahrzehnten irgendwas vorhalten oder ja, was sie uns vielleicht angetan haben oder wie sie uns ungerecht behandelt haben. Und wir brauchen alle Vergebung. Wir brauchen ein Langzeitfett, was das Herz geschmeidig hält. Deswegen steht das heute für Vergebung. Ich bin ja dabei, eine Predigtreihe zu machen über den Römerbrief aus Sicht eines Evangelisten. Und von daher wird es nicht nur eine reine Auslegung sein über das, was der Text sagt, sondern natürlich auch mit meinen Augen als Missionar, als Evangelist, hat das auch noch viel zu tun. Aber ich möchte euch gerne nochmal, das ist jetzt die zweite offizielle Predigt zum Thema Römerbrief. Und wer eine Bibel dabei hat, kann sie auch schon gleich aufschlagen. Wir sind heute bei Römer 2, Verse 1 bis 11. Aber zunächst möchte ich euch nochmal mit hineinnehmen, warum ist der Römerbrief geschrieben worden? Mit welcher Zielsetzung? Weil dann verstehen wir den Inhalt auch sehr, sehr viel besser. Und deswegen nehme ich euch erstmal mal mit in die Zielsetzung, in die Kerngedanken des Römerbriefs und an den Hintergrund. Es dauert 3-4 Minuten, dann starten wir durch. Paulus schreibt diesen Brief ungefähr 55, 56 nach Christus im Winter von Korinth aus. Und der Brief ist an die Heidenchristen und an die Judenchristen in Rom gedacht. Man vermutet, dass in Rom die ersten christlichen Gemeinden nach Jerusalem überhaupt entstanden und nicht in Philippi. Das lag wahrscheinlich daran, dass es zwischen Jerusalem und Rom regen Austausch gab und viele Gläubiggewordene auch hin und her reisten, zum Beispiel als Geschäftsleute, als Handwerker, als Pilger und somit auch das Evangelium sehr schnell nach Rom gelangte. Rom war im ersten Jahrhundert das stärkste Judenzentrum der alten Welt außerhalb von Israel. Man schätzt, dass in der Millionenstadt viele tausende Juden dort lebten, also mindestens 30.000 bis 40.000. Und mindestens 13 Synagogen konnten in Rom nachgewiesen werden. Und jetzt kommt eine interessante Sache. Im Jahr 49 nach Christus erließ Kaiser Claudius ein Edikt, das alle Juden aus Rom aufgrund Unruhen auswies. 49 nach Christus. Dieses Ausweisungsedikt wollte Unruhen ein Ende setzen, die unter den Juden wahrscheinlich auch durch die Verkündigung des Evangeliums entstanden waren. Und auch Priscilla und Aquila waren davon betroffen, sie mussten Rom verlassen. Als aber Kaiser Claudius im Jahr 54, also 5 Jahre später, starb, unterließ es sein Nachfolger, das Edikt zu erneuern, und viele römische Juden kehrten wieder zurück. In der Zwischenzeit von 5 Jahren ist aber vieles passiert in Rom. Da hatten sich die Gemeinde in Rom erheblich verändert, verwandelt. Die Heidenchristen waren missionierend in die heidnische Bevölkerung hineingestoßen, und wodurch sich ihre Zahl stark vermehrte. Und leider hatte sich auch ein heidenchristliches Selbstbewusstsein entwickelt, was in Richtung Überheblichkeit ging. Worum geht es? Was ist die Zielsetzung? Paulus möchte der Gemeinde in Rom sein Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes darlegen. Und Paulus kämpft dafür, dass Jesus allein reicht. Dass man nicht, wie manche Juden dachten, sich auch als Christ dem Gesetz von Mose unterstellen müsste und mindestens die Beschneidung, das Sabbatgebot und die Speisereinheit gesetzlich beachten müsste. Und immer wieder, nachdem Paulus Gemeinden verlassen hatte, traten Judaisten in diesen Gemeinden auf, die den heidnischen Christen lehrten, sie müssten sich auch noch beschneiden lassen, um Abrahams Kinder und somit Gottes Kinder sein zu können. Also Jesus und die Beschneidung. Jesus und gewisse Gesetze. Und dann bist du richtig. Dagegen kämpft Paulus sehr entschieden. Paulus kämpfte den Kampf seines Lebens, den Kampf um das Herrsein von Jesus. Wer Jesus Christus zwar verehrt, und das taten die judaistischen Brüder, ohne Frage, ihn aber zum Zweithöchsten macht, also Mose über ihn stellt und die Gesetze, stürzt Jesus in Wahrheit vom Thron und streicht damit das Evangelium wieder durch. Dieser antijudaistische Kampf wurde das gemeinsame Anliegen der 4 paulinischen Hauptbriefe, Römerbrief, 1. und 2. Korintherbrief, der Galaterbrief. Paulus wollte die Gemeinde in Rom besuchen und von ihr aus Spanien evangelisieren. Dazu kam es dann aber nicht. Das war sein Plan, aber der kam nicht in Erfüllung. Etwa 5 Jahre später nach diesem Brief kam Paulus nach Rom, aber nicht als freier Mann, sondern als Gefangener. 65 Kilometer vor Rom kam eine Abordnung der römischen Gemeinde, um ihm ein Ehrengeleit zu geben. 2 Jahre wohnte er dann in Rom, bis er sehr höchstwahrscheinlich dann 2 Jahre später unter Kaiser Nero hingerichtet wurde. Und jetzt steigen wir ein in Römer Kapitel 2. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie sie, wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet. Dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen zu lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Ja, Not und qualvolle Angst wird das Los jedes Menschen sein, der tut, was böse ist. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden jedem gegeben, der tut, was gut ist. Auch das gilt zunächst für Juden und gilt ebenso für die anderen Menschen. Und jetzt kommt es, denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir schon im Lobpreis dir begegnen durften, dass du unsere Herzen geöffnet hast. Und danke, dass auch dieser Textabschnitt zu uns reden darf. Bitte dich, dass wir uns öffnen für deine Hinweise, für deine Ratschläge und dass wir bereit sind, an der einen oder anderen Stelle Buße zu tun, um nicht Dinge anzuhäufen, für die du uns im Preisgericht richten wirst. Danke, dass du uns immer wieder die Möglichkeit gibst, Buße zu tun und umzukehren, weil du ein liebender Gott bist und weil du ganz viel Barmherzigkeit hast. Danke, dass du zu uns redest und dass du hier bist. Amen. Ich muss ehrlich gestehen, dieser Textabschnitt hat mir am Anfang echt Mühe bereitet. Ich habe mir überlegt, Mensch, worüber kann ich denn jetzt hier genau predigen? Der Text ist interessant, ist spannend, ist sehr aussagekräftig. Und dann habe ich gemerkt, boah, das Thema berührt mich selber ja unglaublich. Ich musste mir tatsächlich eingestehen, du bist ein guter Richter. Du kannst die Leute verurteilen, konntest du immer schon. Und deswegen war die Predigt in erster Linie erstmal so für mich gedacht, wo ich gemerkt habe, boah, wo verurteilst du überall Menschen? Und dann habe ich Stück für Stück die Sachen entzerren können und habe ein paar Punkte zusammengetragen, die uns ansprechen dürfen, die uns berühren dürfen. Und der erste Gedanke heißt, nur weil Menschen Unvorstellbares tun, gibt es uns nicht das Recht, sie zu verurteilen oder über sie zu richten. Das macht Jesus schon. Nur weil Menschen Unvorstellbares tun, gibt es uns nicht das Recht, sie zu verurteilen oder über sie zu richten. Das macht Jesus schon. Im letzten Drittel von Römer 1 geht es darum, dass das Gericht schon hier auf Erden geschieht. Da wo Gott Menschen dahin gibt, da wo es Gott egal ist, was Menschen letztendlich tun, da wo es Gott am Ende letztendlich egal ist, wie sie leben und was sie treiben, gerade auch sexuell. Und dass die Menschen sich damit selbst am meisten strafen. Wer sich intensiver mit diesem Thema, auch dem Thema Homosexualität und weiteren ethischen Themen beschäftigen will, dem empfehle ich sehr ein tolles Band von Professor Dr. Thomas Schürmacher über Ethik. Hat er im Laufe von 10 Jahren geschrieben. Und ich habe sie leider nicht dabei, aber ich kann sie euch sehr, sehr empfehlen. Ist einfach total toll. Sehr bibelfest, sehr bibeltreu, sehr, sehr gut recherchiert mit vielen Studien, die es gibt, die einem wirklich helfen. Und dann kommt dieser Text, wo Paulus vorher sagt, Das Gottesgericht fängt da an, wo Gott sagt, die Menschen sind mir egal. Es ist mir egal, was sie machen. Es ist mir egal, ob sie den natürlichen Geschlechtsverkehr vertauschen. Egal, was sie da treiben, es ist mir egal und es ist ein Stück weit schon Gericht. Weil sie nicht so leben, wie Gott es ihnen eigentlich vorgeschlagen hat, wie Gott es ihnen erdacht hat, sondern die Menschen tun, was sie wollen und sie sind auch noch stolz darauf, was sie tun. Und dann kommt dieser Bibeltext. Irgendwie ist die Vergleichssucht in Deutschland unglaublich groß. Wir vergleichen Menschen im Fernseher, im Internet, in den sozialen Medien, aber auch im realen Alltag, auf der Arbeit, in der Familie, beim Einkaufen. Und wenn Menschen nicht unseren Wertvorstellungen entsprechen, urteilen wir sie natürlich ab. Meine Frau hat heute Morgen so zu mir gesagt, du bist ja gar nicht rasiert. Was wollte sie damit sagen? Ja, wenn du predigen gehst, musst du dich ja rasieren. Naja gut, ich konnte drüber lächeln. Ich habe gedacht, wichtiger ist, dass die Predigt steht, als dass ich rasiert bin. Oder schau dir mal den an oder guck dir den mal an. Oder ist der aber dick geworden? Oder der kommt schon wieder zu spät zum Gottesdienst oder zum Hauskreis. Der ist aber dick geworden, der ist bestimmt undiszipliniert und faul. Im Fernsehen wird das ständig gemacht. Man schaut sich Geschichten von Menschen an, die 300 Kilo und mehr wiegen. Man sieht an, wie sie leiden. Man schaut sich Serien von den Benz-Baracken an, wo Hartz IV oder Bürgergeld ganz normal geworden ist und auch die Lebensweise normal geworden ist, wo man sich über Generationen daran gewöhnt hat, nicht zu arbeiten, sondern von dem zu leben, was man da bekommt. Und dieses asoziale Verhalten kann man wunderbar beurteilen. Und dann fühlen wir uns irgendwie besser, ne? Ja, so dick wie der bin ich nicht, ich wiege keine 400 Kilo. Oder so abgesumpft bin ich auch noch nicht. Ich habe noch kein Hartz IV. Und dann fühlt man sich besser, weil man ja nur 20 Kilo Übergewicht hat oder sich gegenüber einem Hartz IV-Empfänger, der ja grundsätzlich auf jeden Fall faul ist, viel mehr leisten kann, weil man ja stark, fleißig und gut aussehend ist. Das sind die Verurteilungen, die oft kommen. Und man macht das, ohne die Menschen zu kennen, ohne zu wissen, ja, wie sind sie denn so geworden? Selbst ein Obdachloser oder ein Alkoholiker war ja nicht von Baby auf obdachlos und Alkoholiker. Und auch jemand, der die Ehe gebrochen hat, hat das ja nicht von Anfang an getan. Da steckt eine Geschichte dahinter. Warum Menschen süchtig geworden sind, warum Menschen die falschen Entscheidungen getroffen haben und warum Menschen am Abgrund der Gesellschaft stehen. Und es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen dafür zu verurteilen oder zu richten, sondern ihnen barmherzig zu sein. Wir müssen uns immer wieder anschauen, was hat denn Jesus getan? Wie hat Jesus die Menschen behandelt? Und wir müssen sehen im ganzen Neuen Testament, Jesus war zutiefst barmherzig mit den Menschen. Er war zutiefst liebevoll und hatte Geduld. Die einzigen, auf die er wirklich geschimpft hat, waren die Heuchler, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Die dachten, ja, wir sind doch richtige, gottglaubende Menschen. Wir sind doch die Richtigen. Wir machen alles richtig. Wir wiegen selbst die Kräuter und Gewürze ab und geben davon den Zehnten Gott. Die stolz und arrogant waren, die hat Jesus ganz, ganz, ganz schwer ins Gericht genommen. Das kann man aber fast nicht aushalten, wie Jesus die beschreibt. Aber die Demütigen, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die sich selber auf die Brust geschlagen haben und gesagt haben, Herr, ich bin ein Sünder, ich kann vor dir nicht bestehen. Denen gegenüber ist Gott barmherzig und gnädig. Und er wird niemals einen Menschen, einen Sünder, der das zugibt, der ehrlich und aufrichtig ist, wegschicken. Oder verurteilen. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber die Stolzen und die Arroganten, und das gilt auch für uns heute. Und wir dürfen uns ganz ehrlich auch fragen, die Pharisäer waren ja nicht nur schlecht. Die haben vieles auch sehr ernst gemeint und auch manches Gutes gemacht. aber sie waren letztendlich Heuchler. Und wir sind ein stolzes Volk in Deutschland. Und wir müssen uns schon fragen, wo handle ich pharisäerisch? Wo bin ich stolz und überheblich? Wo meine ich, ich habe es besser drauf? Die römischen Christen, die konnten das auch, die Heiden und die Judenchristen. Wenn man annähernd ein geheiligtes Leben führt, hat man ja aus Liebe zu Jesus oft überhaupt keinen Wunsch mehr, in frühere Verhaltensweisen vor der Bekehrung zu fallen. Jesus hat einem vergeben und vielleicht sogar freigemacht von Süchten, kann man nur sagen, Halleluja, preist den Herrn. Aber das gibt uns absolut nicht das Recht, auf die anderen herunterzuschauen. Das hat Jesus auch nicht getan und wir sollten es auch nicht tun. Was Jesus gekennzeichnet hat, war ein tiefes Mitleid und Barmherzigkeit. Außerdem, außer bei den heuchlerischen Pharisäern, das habe ich schon gesagt, und bei den Schriftgelehrten. Er hat Sünde beim Namen genannt, aber er liebte den Sünder und konnte die Wahrheit so mit Liebe verpacken, dass die Menschen das auch annehmen konnten. Ein gutes Beispiel ist die Frau am Brunnen. Ja, wie Jesus hier erstmal menschlich begegnet, auf Augenhöhe. Nicht überheblich, ich bin Jude, du bist eine Samaritanerin, sondern auf Augenhöhe. Und er begegnet ihr und er fängt an, mit ihr liebevoll zu reden. Und dann irgendwann spricht er die Sünde an, das Hauptproblem ihres Lebens, die Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung. Sie hat alles dafür getan. Sie war schon 5-mal verheiratet und der Mann, den sie jetzt hat, ist nicht ihr Mann. Aber sie hat die Liebe und die Anerkennung nicht gefunden. Und deswegen wurde sie in dem Dorf, wo sie lebte, verurteilt und gerichtet. Die Leute wollten mit ihr nichts zu tun haben. Deswegen geht sie zum Brunnen an der heißesten Stelle des Tages, wo eigentlich keiner schwere Arbeit verrichtet. Und Jesus erreicht ihr Herz. Er spricht die Wahrheit an, aber er erreicht auch ihr Herz. Und da können wir viel von Jesus lernen. So dass diese Frau zur Evangelistin wird, die rennt in ihr Dorf und sagt, ey, ihr müsst alle mal kommen, kommt zum Brunnen da raus. Ich bin einem Mann begegnet, es könnte sein, dass der Messias ist, der auf den die Juden warten. Ich höre immer wieder, gerade von älteren Geschwistern, dass sie sagen, alles wird schlimmer, alles wird schlimmer. Aber ist das wirklich so? Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Folterung, Kriegsverbrechen und alle weiteren Abartigkeiten gibt es schon seit Menschen auf dieser Erde leben. Unsere Menschheitsgeschichte ist ungefähr 6000 Jahre alt, wenn wir nach der Bibel gehen. Und in den letzten 6000 Jahren müssen wir ehrlich gestehen, der Mensch hat nicht dazugelernt. Wir meinen ja immer, wenn wir uns an Sachen erinnern, dann müsste der Mensch doch besser werden. Aber wir werden nicht besser. Wir machen die gleichen Fehler wie vor 2000-3000 Jahren auch. Die Erinnerungskultur ist wichtig, genauso wie mit den Konzentrationslagern, wie mit der Hitlerzeit im Zweiten Weltkrieg. Wir wollen uns daran erinnern, um nicht die gleichen Fehler wieder zu tun. Aber der Mensch wird nicht besser. Er hat sich nicht verbessert. Wir sind nicht besser als die Menschen vor 150 Jahren. Vor der Industrialisierung und bevor das Öl überhaupt entdeckt worden ist. Wichtig ist, dass wir uns auf Jesus verlassen und ihm vertrauen, dass er auf dieser Erde und spätestens im Gericht alle Menschen für ihre Taten gerade stehen müssen. Jetzt ist ja diese RAF-Terroristin gefasst worden nach über 30 Jahren und man hat die Hoffnung, dass diese Frau jetzt noch gerichtet wird, dass sie gerade stehen muss für die Taten, die sie unterstützt hat. Und man hofft ja, die anderen beiden RAF-Terroristen, die letzten RAF-Terroristen auch noch zu fassen, die bei Morden dabei waren. Es kann sein, dass wir sie fassen, dass der deutsche Staat es schafft, durch die Polizei sie zu fassen. Aber geistlich gesehen spielt das keine große Rolle. Jesus wird sie hundertprozentig richten. Und wenn sie nicht Jesus gefunden haben und seine Vergebung angenommen haben, dann werden sie im Gericht keine Chance haben. Aber wenn Sie Jesus finden, wenn Sie im Knast oder irgendwo jemanden finden, der Ihnen Jesus bezeugt, dann können Sie ein neues Leben bekommen. Selbst diese RAF-Terroristen. Die Gnade und die Vergebung und das Blut von Jesus ist so kostbar. Das kann selbst Morde nicht entschuldigen, aber vergeben. Und uns fällt es, und uns und auch mir fällt es oft unglaublich schwer, auch hier Jesus zu vertrauen und darauf warten zu können. Da kommen schon mal Gedanken von Rache, von Selbstjustiz in uns hoch. Und interessant ist, dass ganz viele Spielfilme, da geht es genau darum, es geht um Rache. Es geht um Selbstjustiz. Wir nehmen das Recht in die Hand. Wir spielen Gott. Und ich kenne Menschen, die mir das ganz offen sagen. Die sagen, da muss doch jetzt jemand hingehen und den Putin erschießen. Ich kann dieses Gefühl verstehen. Aber ich bin nicht Gott. Und es ist nicht an mir, das zu tun. Sondern ich darf daran vertrauen, dass auch wenn wir Diktatoren, Autokraten, Menschen haben, die ihre Macht missbrauchen, um ihr Volk zu unterdrücken, dass Gott diese Menschen auch zu seiner Zeit richten wird. Und zu seiner Zeit kann Gott auch dem ein Ende setzen. Gott braucht uns nicht als Ratgeber. Wir dürfen ihm aber unseren Frust bringen. Und er versteht das. David hat in den Psalmen unglaublich viel Frust verarbeitet. Ein Frustpsalm nach dem anderen. Und er hat seine Gefühle geäußert. Und er hat auch seine Rachegelüste gegenüber seinen Feinden geäußert. Das dürfen wir tun. Vor Jesus. Der Rahmen ist gut. Das hält Gott aus. Aber am Ende ist es er, der das entscheidet. Und wir finden im Neuen Testament zwei Möglichkeiten, dass entweder die Regierung eingesetzt werden kann oder eingesetzt wird von Gott, oder dass es dämonische Regierungen gibt, ja, die das tun, was der Teufel möchte. Und davon haben wir leider auch ganz, ganz viele auf dieser Welt. Natürlich wünschen wir uns, dass es endlich in Nordkorea aufhört. Dass die Konzentrationslager geschlossen werden, wo Christen missbraucht und misshandelt werden. Wo sie unter unmenschlichen Umständen leben und sterben. Natürlich wünschen wir uns Gerechtigkeit für Nawalny. Aber Gott wird das tun. Es ist nicht unsere Sache. Wir versuchen immer wieder Gott zu spielen. Aber auch diese Gedanken dürfen wir unter das Kreuz von Jesus legen. Wir sollten eher dafür beten, dass wir unsere Feinde segnen, lieben und loslassen können. Das ist übernatürlich und rein menschlich natürlich nicht möglich. Aber wisst ihr, Jesus hat Übernatürliches getan, weil er Gottes Sohn war. Das konnte er. Aber er erwartet auch von uns als seine Kinder, dass wir auch Übernatürliches tun können. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft. Da können wir Menschen segnen, Menschen helfen, die wir eigentlich als Feinde vielleicht sehen. Jesus hat Übernatürliches getan und er erwartet von uns, dass wir seine Kraft in Anspruch nehmen, um Übernatürliches zu tun, um Menschen zu segnen, die uns ärgern, um Nachbarn, die uns das Leben schwer machen, zu segnen, ihnen eine Pralinenschachtel vor die Haustür zu legen. Mach das mal. Da wird was, da verändert sich was. Ein zweiter Gedanke zu diesem Bibeltext. Und das habe ich hier zweimal aufgeschrieben, das ist kein Fehler. Auch Heilige sind zu allem Bösen fähig. Mit Heilige meine ich alle Menschen, die das, was Jesus für sie getan hat, angenommen haben, die seine Kinder sind, die zu ihm gehören, die Vergebung erlebt haben. Menschen, die Jesus nachfolgen, werden im Neuen Testament Heilige genannt. Und mit keinem einzigen Mal Sünder übrigens. Paulus nennt sie immer nur Heilige. Aber auch Heilige sind zu allem Bösen fähig. Das ist eine Realität. Leider musste ich meine Naivität beerdigen. Leider passiert auch unter uns Christen in Gemeinden unterschiedliche Arten von Missbrauch. In unseren Gemeinden passiert geistlicher Missbrauch. Der Herr hat mir gesagt, so und so. Das ist ein Argument, wo du fast nichts dagegen sagen kannst, wenn jemand so kommt. Geistlicher Missbrauch, aber auch körperlicher und auch sexueller Missbrauch passiert erschreckenderweise in Familien und in unseren Gemeinden. Alles, was in der Welt passiert, kann und passiert auch teilweise bei uns, bis es ans Licht kommt. Wir sind nicht besser als alle anderen Menschen, aber wir sind besser dran, weil wir Jesus haben und weil wir sein Blut haben. Und wir sollten unseren Hochmut, in Klammern, mir könnte sowas, jenes oder dieses nicht passieren, ans Kreuz hängen. Jeder von uns ist zu allem fähig. Jeder von uns. Wenn es hart auf hart kommt, kann jeder von uns ein Mörder werden. Bei einer Männerfreizeit erlebte ich eine Situation, die mich ein bisschen überforderte. Während einem offenen Abend, wo jeder was aus seinem Leben erzählen konnte, bekannte sich ein Mann als Pädophiler. Also als ein Mann, der sexuell auf Kinder steht. Er bekannte es, fügte aber auch hinzu, dass er nie übergriffig geworden sei. Ein anderer Mann bekannte, dass er sexuell übergriffig auf seine eigene Tochter gewesen sei und dafür vor Gericht musste. Das musste ich alles erstmal verarbeiten. Das hat mich auch ein Stück weit überfordert, muss ich sagen. Weil ich habe selber Kinder. Es gibt Sachen, die kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Und trotzdem passieren sie hier und da. Alles, was in der Welt passiert, kann auch bei uns passieren. Die Korinther hatten einen Fall, wo ein Schwiegersohn mit seiner Schwiegermutter eine sexuelle Beziehung hatte. Und Paulus muss die Korinther daran erinnern, dass sie ihn nicht völlig fertig machen, sondern nach der Gemeindezucht auch wieder barmherzig mit ihm umgehen sollen. Es gibt überhaupt keinen Grund, auf sowas stolz zu sein, weil keiner von ihnen selbst perfekt ist und Gottes Gnade braucht. Aber was das Wort Gottes aber klar unterscheidet, ist innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Natürlich müssen wir in der Gemeinde kritikfähig sein. Es gehört zu einem Reifeprozess eines jeden Christen dazu, dass ich bereit bin, kritikfähig zu sein. Dass ich bereit bin, mir was sagen zu lassen, wenn jemand anders etwas auffällt. Das ist nicht einfach. Wobei das immer das Ziel haben muss, auch bei einer Gemeindezucht muss das Ziel sein, den anderen zu gewinnen, Buße zu tun und sich von dem Schlechten zu trennen. Und die Gemeindeleitung hat eine besondere Verantwortung. Da geht es nicht nur darum, Dinge zu beurteilen oder Menschen auf Dinge hinzuweisen, sondern es geht tatsächlich irgendwann auch darum, Gemeindezucht zu üben. Zu sagen, das geht nicht, dass du so neidisch bist oder dass du so habsüchtig bist. Wir müssen mal miteinander reden, weil die Gemeindeleitung eine spezielle Verantwortung von Gott bekommen hat und dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird vor Gott. Die Korinther, die haben damit angegeben, ja, bei uns ist sowas möglich, dass der Schwiegersohn mit seiner Schwiegermutter ein Verhältnis hat. Paulus muss denen sagen, es geht gar nicht. Und dann machen die Gemeindezucht, sie machen so starke Gemeindezucht, dass der junge Mann fast fertig ist. Und nichts mehr mit Gott und mit Gemeinde zu tun haben will. Und dann sagt Paulus, jetzt habt ihr Gemeindezucht geübt, jetzt müsst ihr ihn aber auch wieder lieb haben. Und auch wieder barmherzig sein. Das Ziel von Gemeindezucht muss immer sein, dass derjenige zur Erkenntnis kommt, Buße tut und dass er sich von den bösen Dingen abwendet. Und diesen schweren Dienst von Gemeindezucht muss man in aller Demut und Klarheit tun. Mit dem Verständnis, auch mir hätte dieses oder jenes passieren können. Wie erschrocken waren wir, als die Ankündigung über Bill Heibels kam? Ein Mann Gottes, oder? Super Bücher geschrieben, tolle Konferenzen geleitet. Und da stehen Dinge im Raum, die man fast nicht glauben kann. Hat der Mann ein zweites Gesicht? Auch ein Bill Heibels ist nicht perfekt. Und gerade Männer und Frauen, die in der ersten Reihe stehen, werden vom Teufel oft auch als erstes angegangen. Ganz, ganz brutal und massiv. Und auch Leute, die in der ersten Reihe stehen, brauchen einen Seelsorger, brauchen einen geistlichen Vater, mit dem sie über alles reden können. Ich weiß, es gibt Geschichten auch, wie heißt hier unser bester Evangelist ever, aus USA? Bill Graham. Ich weiß, es gab Geschichten, wo Leute versucht haben, ihn zu verführen. Ja, als er in Hotels gewohnt hat, hat man versucht, ihm Prostituierte zuzuführen. Und natürlich ist der Feind nicht am Schlafen. Er will, dass solche Leute zu Fall kommen. Aber mit Gottes Hilfe konnte Bill Heibels widerstehen. Ich weiß von einem Mann Gottes, der mittlerweile auch schon tot ist, der ein eigenes Geschäft hatte, der sagte mir, er hätte viele Möglichkeiten gehabt, mit Frauen ein Verhältnis anzufangen, in seiner Position. Aber nur durch Gottes Hilfe hätte er seine Position nicht ausgenutzt. Und das ist ehrlich, das ist aufrichtig. Oder was wir alles mitkriegen, auch in der katholischen Kirche, jetzt auch in der evangelischen Kirche. Und wenn wir ehrlich sind, finden wir auch Freikirchen, wo Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Da können wir nur sagen, Gott, hab Erbarmen. Hab Erbarmen über die Täter, aber auch über die, die das alles erleiden mussten. Schenk, dass sie ihren Glauben an dich nicht verlieren. Ein dritter Gedanke. Jesus wird der Richter sein, nicht wir. Und wenn wir nicht umkehren und Buße tun, laden wir Gottes Zorn auf uns. Das hat Konsequenzen. Ganz kurz nochmal. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dann kommst du ins Preisgericht. Und im Preisgericht geht es nur darum, welchen Lohn wir bekommen. Es wird nicht darum gehen, ob ich in die Hölle oder in den Himmel komme. Und jeder von uns, der schon an Jesus Christus glaubt, der darf sicher sein, er kommt nur in dieses Preisgericht. Und da wird es nur um deinen Lohn gehen. Aber Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, die ihm nicht nachfolgen, die kommen in ein anderes Gericht und da geht es am Ende dann nur um Verlorenheit. In Römer 2, 5 bis 11, da sagt er, doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An den Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit und Ehre, Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird das ewige Leben gegeben. Und diejenigen dagegen, die in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen zu lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Das sind ernste Worte, die Jesus hier sagt. Die hören wir nicht ganz so gerne. Die sagt Jesus durch den Apostel Paulus. Und dann am Ende, denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns klar machen, alles, was ich hier noch nicht auf der Erde bereinigt wurde, wird vor dem Richterstuhl Gottes kommen. Jedes böse Wort, jede Schlechtigkeit, Missbrauch und Mord. Jesus wird nichts ungeschehen lassen. Und er hat als Richter den wirklichen Überblick, weil er kann ja in unser Herz gucken. Er sieht nicht nur auf unser Äußeres, sondern er schaut in unser Herz. Und Jesus wird nichts ungeschehen lassen. Und er hat als Richter den wirklichen Überblick. Wir wissen oft nicht, wie es in den Menschen aussieht. Unsere Beurteilung ist lückenhaft und fehlerhaft, aber sein Urteil wird gerecht, richtig und fair sein, wobei wir uns daran erinnern müssen, genau, das habe ich schon gesagt, dass es zwei Arten von Gericht geben wird. Das Gute ist, dass es im Preisgericht nicht um Himmel oder Hölle geht. Wir sind gerettet, wir kommen zu ihm, aber es geht darum, wie viel Lohn wir bekommen. Und ich glaube, wenn wir Schuld auf uns laden, die nicht bereinigt ist, dann wird das unseren Lohn schmälern. Ist doch ganz klar. Und Paulus redet dann davon, dass wir wie durchs Feuer am Ende vielleicht sogar nur gerettet werden können. Weil alle anderen Sachen, Heu und Stroh oder Gold oder Silber, weil alle unsere Taten beurteilt werden. Aber wie gesagt, er wird für jeden das gerechte Urteil haben. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder eine gute Tradition pflegen, nämlich immer wieder jeden Tag überlegen, Herr, was ist in diesem Tag gut gelaufen und was war blöd? Wo muss ich Dinge vielleicht mit dir in Ordnung bringen? Und wo muss ich manchmal auch Dinge mit Menschen in Ordnung bringen? Wo ist es noch Zeit, dass ich Buße tun muss, dass ich mich entschuldigen muss? Weil jeder von uns will doch so viel Lohn haben, wie es geht, oder nicht? Also ich will im Himmel gerne eine Villa haben und keine Kellerwohnung. Jeder von uns will doch so viel Lohn wie möglich. Und das ist ja auch richtig so. Ein vierter Gedanke, göttliche Gesetzmäßigkeiten. Eine göttliche Gesetzmäßigkeit, die hier gesagt wird, ist, das, was wir bei anderen verurteilen, tun wir oft selbst. Warum ist das eigentlich so, dass das so schnell passiert? Dass das, was wir bei anderen sehen, wo wir verurteilen, dass wir das oft selber tun. Ganz einfach, weil wir darauf ein besonderes Augenmerk haben und das von uns selbst kennen. Dadurch besteht die reale Gefahr, zum Heuchler zu werden. Römer 2, 1, deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst, denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich gemacht hast. Eine zweite Gesetzmäßigkeit ist, wenn du richtest, wirst du mit dem gleichen Maß von Jesus gerichtet werden. Matthäus 7, 1 bis 5. Noch ein wichtiger Bibeltext dazu. Da sagt Jesus, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen fest anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Wenn Jesus uns tatsächlich mit dem gleichen Maß richtet, wie wir richten, dann kann uns nur seine Gnade retten. Das ist so. Nur seine Gnade kann uns retten. Ansonsten werden wir wirklich verloren und der Lohn wird vermutlich auch dahin sein. Wer von euch hat das Buch gelesen, Die Hütte, oder den Film gesehen? Kann ich mal eine Hand sehen? Es gibt eine Situation, wo Mackenzie, also für die, die es nicht wissen, es geht um einen Mann, Mackenzie, der ist mit ein paar Kindern auf einem Kurzurlaub und seine kleine Tochter wird entführt, missbraucht und umgebracht. Und Mackenzie hat ganz viele Fragen an Gott und geht ein Wochenende in eine Hütte und stellt alle seine Fragen an Gott. Lohnt sich übrigens wirklich, das Buch zu lesen oder auch den Film zu sehen. Und dann begegnet er der Gerechtigkeit in Form einer Frau. Und die Gerechtigkeit, die setzt ihn auf den Richterstuhl. Die sagt, Mackenzie, du bist gut im Richten. Und jetzt setze ich dich auf den Richterstuhl. Und er setzt ihn auf den Richterstuhl und dann gibt die Gerechtigkeit, fragt ihn eine Frage. Ich will, dass du heute eine Entscheidung triffst. Wer von deinen beiden Kindern, die jetzt noch übrig sind, also ein Sohn und eine Tochter, kommt in den Himmel und wer kommt in die Hölle? Du hast jetzt zu entscheiden. Und der sitzt auf dem Stuhl und merkt, wie soll ich das entscheiden? Ich kann es nicht entscheiden. Ich kann es nicht entscheiden. Und dann sagt er zu der Gerechtigkeit, ich will nicht mehr auf dem Richterstuhl sitzen. Er geht runter vom Richterstuhl, weil er merkt, er kann die Entscheidung nicht treffen. Er liebt seine beiden Kinder, die übrig geblieben sind, sehr. Und natürlich wünscht er es keinem von seinem Kind, dass es verloren geht. Die Frage ist, was hilft? Erstens, was hilft, ist erstens die Einsicht, dass nur ich mich ändern kann. Das ist eine ganz wichtige Einsicht. Ich kann andere Menschen nicht ändern. Wir versuchen in unseren Ehen oft unseren Partner zu ändern. Das geht meistens nach hinten los. Es gibt viel Ärger und Streit. Du kannst in erster Linie nur dich selber ändern. Und auch nur bei dir darf es erstmal anfangen. Auch die Welt. Wenn wir die Welt ändern wollen, müssen wir erstmal bei uns anfangen. Wir können nur erstmal uns ändern. Und unserem Vorbild folgen vielleicht auch andere. Aber die erste Einsicht ist wichtig, nur ich kann mich ändern. Zweitens, das Gelassenheitsgebet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Gelassenheitsgebet kommt von den anonymen Alkoholikern. Und das steht nicht nur denen zur Verfügung, sondern allen, die irgendwie mit Süchten zu tun haben. Und das Gelassenheitsgebet geht so, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Das ist schon mal eine Einsicht, die ganz wichtig ist. Hilf mir, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist das Gelassenheitsgebet. Das kann uns helfen. Drittens, die Gewissheit, dass Jesus nichts entgeht. Auch Menschen, die hier nicht zur Rechenschaft gezogen werden, werden bei Gott zur Rechenschaft gezogen, egal was sie angetan haben. Viertens, die Gewissheit, dass alle Diktatoren, Autokraten etc. die Welt sich einmal vor Jesus rechtfertigen müssen. Zum Schluss möchte ich noch auf ein paar kurze missionarische, evangelistische Auswirkungen vom Richten, Verurteilen aufmerksam machen. Ach genau, es gibt da viele göttliche Gesetzmäßigkeiten, aber eins ist noch, was wir säen werden, das werden wir ernten. Auch eine göttliche Gesetzmäßigkeit. Ja, noch kurz, missionarische, evangelistische Auswirkungen vom Richten und Verurteilen. Wenn wir Menschen, die ohne Jesus leben, richten und verurteilen, verlieren wir unsere Jesusliebe für sie. Wir verlieren unsere Jesusliebe für sie. Wir sehen sie nicht mehr mit Gottes Augen. Das ist ganz schwierig. Dann streichen wir die Worte dieses Liedes durch. Das Lied kennt wahrscheinlich jeder. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Dann streichen wir das durch. Wir sagen, nein, die Leute können nicht so kommen, wie sie sind. Sie müssen erstmal das verändern, das verändern, das verändern. Zweitens, wenn wir ohne Legitimation in der Gemeinde andere Geschwister richten, verlieren wir gegenseitiges Vertrauen und Liebe. Und die Nichtchristen können uns nicht mehr an unserer gegenseitigen Liebe erkennen und wir sind kein Zeugnis mehr für Jesus. Weil Jesus sagt, an der Liebe unter euch werden die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und wenn wir einander richten, verurteilen, haben wir keine Liebe mehr. Und dann werden die Leute das nicht mehr sehen. Drittens, richten passt nicht zum gnädigen Evangelium Gottes. Das Evangelium ist eine Gnadenbotschaft. Du darfst so kommen, wie du bist, aber Jesus wird dich verändern. Du darfst so kommen, wie du bist, du darfst zum Kreuz kommen. Jesus wird dir vergeben, egal was du verbrochen hast. Du kannst nochmal ganz neu anfangen. Und Richter gewinnen keine Menschen für Jesus. Sie schrecken sie ab, weil sie ihnen nicht auf Augenhöhe begegnen. Worüber ärgere ich mich? Noch ganz kurz. Ich ärgere mich über Männer, die auf der Toilette ihre Hände nicht waschen. Kann ich nicht abhaben, sowas, wenn ich sowas sehe. Habe ich gestern wieder erlebt. Hatte einen Erste-Hilfe-Kurs. Ja, und Männer zu sehen, die einfach nach der Toilette keine Hände waschen. Was mich ärgert ist, dass Autofahrer, in Olpe können wir 50 fahren, fast überall. Und in Olpe fahren alle grundsätzlich 30 oder weniger. Das ärgert mich. Und ich bin wirklich daran, das zu lernen, im Auto zu sitzen und zu sagen, okay, du bist wieder ein bisschen knapp, in die Gemeinde zu fahren. Du bist selber schuld. Na, du weißt doch, dass die alle nur 30 fahren. Aber das muss ich immer wieder üben im Auto, muss ich echt sagen. Was ärgert mich noch? Dass die Medien uns die Probleme der Welt uns zu nahe bringen in letzter Zeit. Das ärgert mich. Dass sie uns dauernd ein schlechtes Gewissen machen und wir den Eindruck haben, wir haben jetzt hier Krieg. Ja, wir können nichts dafür, was in der Ukraine passiert oder in Palästina, in Israel. Aber ich habe den Eindruck, die Medien bringen uns das so nahe, dass man keine Nachrichten mehr angucken will. Weil man es einfach nicht aushält. Oder es gibt Leute, die sagen, es nervt mich, wenn Leute langsamer arbeiten als ich auf der Arbeit. Ja? Ich mache die gleiche Arbeit und der ist viel langsamer als ich, kriegt sogar das gleiche Geld. Oder wir ärgern uns über andere politische oder religiöse Meinungen. Ärgern wir uns. Wir können uns gut abgrenzen. Ja? Die in der Gemeinde dort, hast du schon von denen gehört, was da in der Gemeinde passiert ist. Oder wenn Menschen sich vordrängeln, das ärgert mich, wenn Menschen sich vordrängeln. Aber manchmal mache ich es auch selber, merke ich, auf der Autobahn. Ja, wenn alles nur noch auf eine Spur geht. Ja, ich bin dann manchmal auch der, der links noch daneben weiterzieht, bis es dann rübergeht. Oder wenn ich Unrecht sehe, dann ärgert mich das auch. Ich habe für jeden einen Zettel mitgebracht. Und der Zettel ist dafür da, sich nochmal Gedanken zu machen. Und zwar, die erste Frage ist ja, was hat Jesus für mich getan? Oder wie viele Sünden hat Jesus mir schon vergeben? Und was macht das mit dir? Ja, stell dir mal vor, wie viele Tausende von Sünden Jesus schon vergeben hat. Was macht das mit dir? Und wo würdest du heute stehen, wenn du Jesus nicht hättest? Und dann darfst du gerne mal aufschreiben, in einer ruhigen Minute zu Hause, welche Dinge regen mich auf? Wo urteile und verurteile ich Leute? Und was hat das mit Groll, Egoismus, Angst, Selbstsucht, Unehrlichkeit, Unverständnis, Rücksichtslosigkeit und Geduld zu tun? Und wo musst du Jesus um Vergebung bitten? Gewöhne dir an, regelmäßig Buße zu tun. Dann hast du vor Gottes Gericht nichts zu befürchten. Ja, wie gesagt, dieses Thema hat mich selber sehr beschäftigt. Ich danke euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und mein Gebet ist, dass ihr das selber mitnehmt für euch in euren Alltag. Und die Bibeltexte ruhig nochmal lest. Römer 2, 1 bis 11 und auch Matthäus 7, 1 bis 5. Ich würde vorschlagen, dass wir noch eine kurze Gebetsgemeinschaft machen und lade euch ein, dazu aufzustehen. Und vielleicht können viele ein kurzes Gebet sprechen und antworten auf das, was Gott zu ihnen gesagt hat.